Tja, haben wir noch eine Nachbesprechung oder sind
wir? Nee, alle,
wir
sind durch. Und ich glaube, die Leute, die uns zugehört haben, die sind auch durch.
Na, wie geht's uns denn?
Puh, was soll ich sagen? Also ich bin jetzt gerade so leicht entnüchtert, wenn man so möchte. Also ich habe mich von der Prowein gestohlen, die mich jetzt 3 Tage komplett vereinnahmt hat und wollte mir unbedingt die Zeit für dich nehmen. Also du hast dich ja da auch mehr oder weniger freigeschaufelt, weil heute der 12. ist. Ich finde das wirklich massivst toll, dass wir uns das nicht nehmen lassen, dass wir am 12. veröffentlichen.
Ja, live, mein Lieber. Es geht ja sowieso alles, eigentlich müsste man alles live machen. Das gute alte Radio, da kommt ja der Podcast her. Aus dem guten alten Radio. Aber inzwischen ist das gute alte Hörspiel, heißt ja beim, oder der, das Feature oder was der Kuckuck, was wir hier machen, heißt ja selbst im Radio inzwischen Podcast, weil die Menschen das alte Produkt gar nicht mehr kennen. Und jetzt podcasten eben alle. So auch wir. Und das eben im Live.
Wahrscheinlich toll. Wird dann demnächst das aktuelle Radio aus verschiedenen Podcasts zusammengeschnitten. Also ich glaube, so leuchtet bei euch auch das Programm, oder? Dass da einer steht, der eigentlich nur alles zusammenschneidet und dann sagt, das ist unser Radioprogramm.
Ja gut, das sind auch schon 3 Handgriffe mehr. aber ja, in der Tat, natürlich, jetzt so in einem, keine Ahnung, nimmst du den Deutschlandfunk, da kommt eben alle Stunde, halbe Stunde, je nach so Tageszeit wird da immer gibt's eine Live-Nachrichtensendung und dann gibt es so ein paar Sachen, die sind live, aber es sind dann auch eben so bestimmte längere Sachen, die sind kommen natürlich aus der Dose, wie man so schön sagt, aus der Konserve. Und ist ja, muss man hier mal lobend die Kollegen des öffentlich-rechtlichen Radios, obwohl das ist die Strategie, glaube ich, inzwischen bei allen, das sind ja Online First, nennt sich das. Das heißt, dass wenn die jetzt so einen Podcast fertig haben, dann stellen die den online da in dieser Audiothek, sobald der fertig ist. Auch wenn der dann quasi das erste Mal gesendet wird, erst eben 2 Wochen später oder sowas.
Was ich nie verstanden habe, es gibt es ja auch bei verschiedenen Fernsehsendungen. Klar, wenn es eine Bezahlfunktion, eine Bezahlschranke gibt, dann macht das Sinn, dass du bezahlst, damit du das vorher siehst. Aber sonst für jeden frei zugänglichen ist es ja eigentlich Quatsch, wenn es vorher in der Mediathek oder Audiothek oder wo auch in welcher Theke es auch immer zu finden ist, bevor ich sehen kann, dann macht dieses Live-Sehen oder Hören ja gar keinen Sinn mehr. Also die Strategie habe ich persönlich nie verstanden.
Also werden sich bestimmt wahnsinnig viele Gremien, ganz viele Menschen, AGs, also fühlst du dich allein im Beruf eine Sitzung an, also ganz viele Dinge werden zum Schluss gekommen sein, dass das sozusagen Wumpe ist, dass die eben in diesen Theken oder an den Theken unterwegs sind, dass die das so oder so sich da finden, suchen und so weiter. Und dass die live hören halt oder linear hören, das sind die das auch eben weiterhin machen. Und du hast dann natürlich, wenn so eine Sendung ausgestrahlt wird, dann immer nochmal den Verweis, ja, jetzt natürlich auch in der Audiothek, also dann zum Nachhören, falls du in so eine Sendung zu spät rein bist. Ich glaube aber tatsächlich, das sind 2 verschiedene Publikum.
Siehst du, so ein ganz. Das ist ein unterschiedliches Publikum, ja. Herr Mr. Deutsch.
Genau, also dass es jeweils ein unterschiedliches Publikum ist. Dass die
Publikums ist.
Also ein unterschiedliches Auditorium, so oder eben auch so, die eben tatsächlich diejenigen sind, die das eben online hören oder in irgendwelche über Apps hören oder eben die das tatsächlich live hören.
Apropos Publikums, Publikum, ich hatte jetzt während der Prowein auch verschiedentliches Publikum, weil ich für die Gläser moderieren durfte. Es hat unfassbar viel Freude gemacht und mir wurde eine Sache unter anderem dort, als auch bei einem mit der Nancy Grossmann, der Sommeliere vom Restaurant Rutz oder Rutz Restaurant in Berlin, wieder bewusst, dass wir beide, und da sind, würde ich uns beide auch in diese Schachtel mit reinstecken, viel zu unsensibel mit unseren Weinen umgehen. Wir haben uns ja glücklicherweise ganz spontan getroffen in Berlin.
Das war toll.
Und
in der
das war wirklich toll. Das war großartig. Ich fand es in der Bundeshauptstadt, ich fand es nicht so wirklich vorteilhaft, dass du mich zum Alkohol verführt hast. Auch in dem Wissen, dass ich noch eine Strecke vor mir hatte, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und es hielt sich in Grenzen. Ich möchte nicht wissen, wie es ausgegangen wäre, hätte ich nicht den Heimweg noch antreten müssen. Aber hier aus tiefstem Herzen und größter Empfehlung, nochmal meine Empfehlung, das brauchen wir eigentlich nicht sagen, aber ich finde es trotzdem eine Herzensangelegenheit für die Weinbar-Freundschaft. Das ist für mich eine richtige Weinbar. Es war richtig cool, ich habe mich wohlgefühlt. Es war genau das richtige Treatment an Bemutterung, was man dort brauchte.
Ja, absolut. Der Kollege Aigner, weiß nicht, leider den Namen verpasst, auch ein cooler Gastgeber. Erstmal ungefragt, was auf den Tresen gestellt ist, finde ich sowieso schon mal gut. Irgendwie drei
Jahre, drei Launige Worte dazu. So abgeholt.
Dann muss ich natürlich gestehen, dass er das, wie heißt er denn?
Willi. Das ist Willi.
Willi hat die Drinks gebracht. Und Willi hat erstmal so einem, Willi, möge ich mir verzeihen, so einem Berlin Hipster-Look aufkreuzt. Und dann macht er seinen Mund auf und dann kommt so ein plänes Wienerisch raus. Ich habe erst gedacht, der verarscht mich. Aber es hat er ja alles wahnsinnig ernst gemeint.
Das ist nicht Wien, das ist nicht Österreich, ja, es ist steirisch.
Steirisch ist gar also kein Wienerisch, Gott, das ist wahrscheinlich Steiermark, Sturz zu Boden, Wiener, Blutsturz, alles Mist. Also so aus deutscher Sicht halt österreichisch. Schluchtenscheißerisch. Jetzt habe ich ja endlich alle auf meiner Seite. Das war sehr ulkig. Und er hat wirklich gedacht, der verkackeiert mich. Aber der hat das ja sehr hartnäckig durchgezogen. Und da auch keiner gezuckt hat, dachte ich, okay, man muss alles so sein. Finde ich gut. Aber das war ja inhaltlich, hatte das ja auch alles. Also die Karte ist natürlich der Knaller, da müssen wir jetzt gar nicht viel drum herum reden. Ich fand deine Wahl fand ich anfänglich gewagt.
Warum? Weil wir zwei Flaschen mit Eimer bestellt haben? Das ist mein Trinkverhalten.
Also ich habe ja auch sonst ein relativ, soll ich denn sagen, forderndes Trinkverhalten. Aber jetzt, dass man einen roten und weißen direkt zusammenbestellt, das hatte ich so noch nicht. Nun waren wir auch zu viert, muss man vielleicht auch demjenigen, der sich jetzt fragt, Mensch, die beiden Jungs gehen außen, da bestellen sie erstmal zwei Flaschen direkt bei der ersten Bestellung. Also wir waren zu viert, aber nichtsdestotrotz fand ich das schon gut. Und der Service hat ja auch, der nicht nur aus Willi bestand, sondern auch anderen willfährigen Kollegen, die haben ja auch mal super prompt nachgeschenkt. Also da ist ja kaum eine Tropfen im Mund verschwunden, schon quasi im Zurückstellen des Glases auf den Tresen wurde schon nachgeschenkt.
Und auch beim Wasser, was ich sehr wichtig und sehr gut fand. Also es wurde
ich hatte gar kein Wasserglas
nur der Wein gefördert, sondern... Oh. Ich habe dein Wasser mal mitgetrunken, weil ich wusste, ich müsste noch fahren. Das war mein Trick, genau.
Ja, aber
jetzt die Strategie, vielleicht kann ich dir es im Nachhinein nochmal erklären oder das vielleicht auch den ein oder anderen Zuhörer mit an die Hand geben, war nicht ohne, weil ich wusste, den roten, den ich trinken möchte, das war ein Cabernet Franc aus dem Loiretal, den möchte nicht der ein oder andere von euch mittrinken. Also ihr wolltet den eigentlich nicht, aber ich wusste, dass der für euch reizvoll sein konnte und ihr aufgrund der Abnormität der Aromen, die dieser Wein in sich trägt, durchaus ein Interesse für den Wein aufbringen könntet, aber dafür erstmal eine gewisse Zeit brauchtet. Und damit ihr zumindest als Übergangsgenuss etwas habt, wo ihr euch auch wunderbar mit anfreunden könnt, einen ganz klaren Riesling Cabi, also mit einer leichten Restsüße, was auch den anderen beiden wunderbar gefallen hat. Also es war mehr oder weniger schon strategisch so angedacht und interessanterweise, nachdem die ersten abwertende Bemerkungen über den roten kam, zwei, dreimal reinprobiert wurde, hat sich der ein oder andere mit angefreundet. So auch du. Und das fand ich eigentlich dann wiederum toll. Was ich auch der Weinbar zugute halten möchte, oder Willi und Shelly, den beiden eigentlich Hauptsommeliers dort, wobei ich auch fand, dass die sehr, sehr gut gestafft waren. Also sprangen da ja fünf oder sechs Leute rum, fand ich super. Dass die Folgeempfehlung also dann auf den Punkt getroffen war. Das war also unausgesprochen einfach was jetzt und es kam genau der richtige Wein und das findet man bei mir relativ selten und die haben uns damit auch alle glücklich gemacht und auch diese Situation, wenn bei mir nicht die Vernunft zugeschlagen hätte, die hätten uns echt verführt.
Total. Also war so ein abruptes Ende so ein bisschen, macht jetzt plopp, aber wir hatten ja alle Verständnis, du musstest sehr, sehr früh raus, hattest noch ein bisschen Strecke vor dir. stabile Leistung, finde ich, trotz alledem. Für uns war das natürlich, also wir waren ja da, wir haben uns ja mit WWF, BUND und NABU beschäftigt, die Tage. Und da war es natürlich, das war zwar sehr inspirierend, und dennoch habe ich mich wahnsinnig auf so einen Wein am Abend gefreut. Und das war cool.
Gibt es bei BUND keinen Wein oder NABU? Oder?
Nee. Weiß nicht, also die, nö.
Ne. Du wirkst auch ein wenig ausgetrocknet. Aber egal, das führte dich nach Berlin. Dort haben wir uns getroffen. Und ich
nee, aber da habe ich ja
genau, Moment ganz kurz,
ich muss ja immer, wieder immer noch zurück, ich will nicht sagen zurückrudern, aber das klingt jetzt so, aber wenn natürlich so tagsüber dreht man und führt ganz viele Interviews, dann ist das so mit irgendwie so Vorstandsvorsitzenden und irgendwie sowas. Und das ist jetzt nicht so die das mögen mir all die, die ich interviewt habe in diesen Tagen, verzeihen. Das ist ja jetzt kein Kumpeltreffen oder so ein launiges Drehen so mit irgendwelchen Automotive-Brand-Geschichten, was ich sonst so mache, wo alle happy sind und Tassen hoch, sondern da sind natürlich alle schon irgendwie interessiert, dass sie das Richtige sagen und konzentriert sind und so. Und das Letzte, was denen dann anfällt, ist dann an so einem Set oder bei so einem Interview, bei so einem Dreh irgendwie sich so ein Weinchen reinzupfeifen. Ich hätte das schon gekonnt, aber da wollte ich nicht mit mittelsympathischem Vorbild vorangehen und dann da so mittags erstmal mit so einem Plop, so ein Fläschchen entkorken und das rumreichen. Hätte vielleicht, also ich meine, sowas hilft ja durchaus auch beim Plaudern, ne, wenn man den Leuten früher hat man das ja gemacht, ne, in Talkshows und so, da wurde Alkohol ausgeschenkt. Das gibt's inzwischen im Prinzip nicht mehr. Also selbst bei diversen mir sehr gut bekannten Talkshows, durchaus famoseren und bekannteren Formates, gibt es Alkoholiker maximal noch danach bei irgendeiner Aftershow-Party. Auch das dann nur in Grenzen.
Schade. Das haben wir jetzt ja auch schon öfters thematisiert. Ich möchte das gar nicht weiter ausreizen, um den Bogen wieder zurückzuspannen. Also wir haben uns in Berlin getroffen und einen launigen und seligen Weinabend gehabt. Und da wurde mir das bewusst, was mir heute während meines Vortrags über Gläser und eben über Karaffen bewusst wird, man karaffiert viel zu selten. Man karaffiert und dekantiert viel
auch
zu selten.
Auch das hatten wir schon haben mehrfach. Das
eigentlich nur einmal. Nein, wir haben das nur einmal intensiv. Ich habe es versucht, rückblickend zu recherchieren. Während der Folge, als wir uns bei Martin Schwarz getroffen haben, da haben wir das Thema bespielt, als wir über den Eddie geredet haben, aber wir haben auch nicht wirklich diskutiert, was der Grund dafür ist. Also warum man dekantieren, warum man karaffieren sollte, was der Unterschied zwischen karaffieren und dekantieren ist. Und ich wette, du kennst noch nicht mal beide Begriffe und kannst die differenzieren.
Das ist mir völlig egal, aber ich wollte eine ganz andere Sache sagen, dass mir inzwischen aufgefallen ist, und da bin ich tatsächlich bei einem, wie soll ich denn sagen, ästhetischen Aspekt. Ich rüste zu Hause so ein bisschen auf oder auch nach, so meine Geschirrgeschichten und so weiter hin und her. Das fülle ich auf, stocke auf und erweitere und habe mir unter anderem solche Dinge wie Etageren gekauft. Finde ich super fancy und dabei ist mir aufgefallen, dass ich es schon schön finde, wenn man so einen zumindest mal einfachen Wein in einer Karaffe auf dem Tisch stehen hat, weil ich die durchaus schöner finde. Also eine wuselige Flasche, wenn es gelingt, die irgendwie temperaturtechnisch zu halten, finde ich das schön. Und von dem Sauerstoff und Luft, hier und jetzt mal ganz zu schweigen, aber so das, dieser ästhetische Gedanke, irgendwie, den finde ich gar nicht so von der Hand zu weisen.
Finde ich auch ganz großartig, finde auch die Barkultur, als früher noch richtig tolle Karaffen, die irgendwelche Tawny-Pots enthielten, Sherrys etc., also auch Getränke, die durchaus oxidieren durften oder schon sehr stark voroxidiert sind, in solche Karaffen umgefüllt wurden. Und das war für mich noch eine andere Art der Bar und wie du eben auch sagst, eine andere Art der Tischkultur. Und wir hatten, glaube ich, noch nie eine so große Karaffenvielfalt wie derzeit. Also gar nicht so die geschliffenen Karaffen, die schweren bleikristalligen Karaffen, sondern es gibt die schönsten Farben, Arten und Formen. Und Nancy Grossmann, die ich auch interviewen durfte, die Sommelier vom Rutz, die sprach davon, dass sich niemand Gedanken darüber macht, dass der Wein ja während des Einschenkens auch in der Flasche schon weiter oxidiert. Aber es gibt so viele Menschen, die eine so feinsinnige, zartfühlende Art, geschmackliche Art hat. Also es sind nicht alle solche Grobmotoriker wie du.
Ey, das war nicht in dem Ton. Diesen
eigentlichen Vorgang der...
Oder, und ich möchte da noch einen anderen Aspekt...
Entwicklung des Weines durchaus...
Ja, ich war da. Aber pass mal, was ich jetzt noch zu sagen habe, ist viel wichtiger. von wegen die und ich meine auch die kleine Karaffe sozusagen. Das ist, bin ja nun sehr oft in Österreich und auch in Italien. In Österreich kriegst du ja, wie man ja weiß, kannst du ein Achtel bestellen oder ein Viertel. In Italien dann eher mehr, also einen halben. Und ich mag das total, wenn man sein Viertel dann in so einer kleinen Karaffe bekommt. Ich finde das total schön. Also den trinkt man ja immer noch schnell genug, dass jetzt die Temperatur sich jetzt da irgendwie, das trotzdem der Wein, oder weiß man, zumindest mal kühl bleibt. Und in Italien so, wenn der Hauswein gebracht wird, oder ne, dann das ist auf jeden Fall immer ein Halbliter oder Liter Karaffe. Herrlich.
Ich finde, das Temperaturding sollte man dabei auch gar nicht überbewerten, weil ein guter Wein, der wird ja meistens kühl serviert. Ich habe diese frische erste Ansprache und selbst wenn der dann gewisserweise in der Karaffe und dann später im Glas temperiert, dann hat der ja noch den ganz großen Vorteil, dass er mir nochmal ganz andere Aromenfelder offenbart, die ich vorher einfach nicht hätte haben können oder nicht sehen können. Oder wenn ich ihn nur kühl trinke, die mir dann verborgen bleiben. Der große Vorteil, aus so einer kleinen Karaffe einzuschenken, hat, dass du die Gläser nicht vollbummst und damit eigentlich nur so einen zarten, also eine zarte Oberfläche hast und durch ein ständiges Schwenken den Wein langsam entwickeln lassen kannst. Also du hast eigentlich mehr Weinvergnügen durch dieses ständige Einschenken, hast du auch zwei verschiedene Entwicklungsfelder in der Karaffe und im Glas und kannst den Wein, wenn du ihn wirklich offen, nasig betrachten möchtest, wenn du ihn aufmerksam betrachten möchtest oder erschmecken möchtest, hast du mehr Weinvergnügen. Also die Karaffenkultur, ich fand schade, dass die damals missbraucht wurde, weil halt aus minderwertigen Flaschen ein- und ausgeschenkt wurde. Aber eigentlich hat die ganz viel. Und da eben auch, um den Bogen zurückzuspannen zu deiner Karaffenkultur, wenn so eine tolle Karaffe am Tisch steht, großartig. Also wirklich ganz, ganz toll. Weißt du eigentlich, darf ich da vielleicht fragen, weil das wollte ich vermitteln und das haben wir garantiert damals noch nicht angesprochen, wie man richtig karaffiert und wie man richtig dekantiert?
Ich hoffe, alle haben mich jetzt schwer atmen und stöhnen hören. Nein, ich bin
sehr... Weil ich der Besserwisser bin oder?
Nee,
oder
wird es sich langweilen? Wir müssen es mal irgendwie anders gestalten. Das ist immer so diese Fernsehfangfrage. Ja, wusstest du denn das schon?
Das stimmt, das müssen wir wirklich.
Ist ein bisschen, ja. Ist ein bisschen oldschool. Das ist so ein bisschen, Dieter Müller-mäßig.
Nee. Ja, aber dafür habe ich dich ja an meiner Seite, dass ich da, ey, das ist, aber da muss ich ausholen. Also nichts, nicht annähernd etwas. Und ich wohlschätze. Jetzt schweifen wir wirklich kurz ab. Das will ich aber noch ganz kurz zum Besten geben. Dieses Oldschool von Dieter Müller kommt ja jetzt wieder dermaßen ins Bewusstsein der Menschen. Du hast ja diesen Post, glaube ich, von Billy Wagner gesehen. Da hat mir, glaube ich, mal einen Satz drüber geschrieben, dass er davon weggehen möchte. Das war der Ansatz eigentlich, warum wir uns in Berlin getroffen haben, dass wir darauf aufmerksam wurden, dass wir beide in Berlin sind. Weil du sagtest, da müssen wir sofort hin. Und ich hatte eine andere Idee und ich dachte, wir essen Wein und so sind wir eigentlich in die Freundschaft gekommen. Aber jedenfalls, für alle, die es nicht gesehen haben, es gab einen Post von Billy Wagner vom Nobelharten Schmutzig in Berlin, der dafür plädierte, dass es eben keine 10 Gänge mehr geben sollte und die Portionen wieder größer werden sollten. Eigentlich genau so,
wie also ihr hört hoffentlich alle, dass ich mir nebenbei
meiner Zeit
aus einer...
Wie wir sie... Ich trinke aus der Flasche. Wie wir sie zu meiner Zeit...
Silvia, das hier wird noch mal was. Ich finde,
deswegen platscht es hier nicht.
Du sitzt da mit deiner Magnumflasche mit dem Strohhalm. Also.
Ich komme von der Prowein. Also von dem her, das sollte ja so sein. Aber zu meiner Zeit, als ich bei Dieter Müller gearbeitet habe, da waren die Gerichte noch handfest oder eben zu den alten Hans-Haas-Zeiten oder sonstiges. Also da hat man noch ein Stück Fleisch auf dem Teller gehabt, man hatte eine Portion Risotto und alles eben
nicht. Und selbst der Kollege Melzer musste jetzt noch nicht den witzig meinen Oberklassiker, das Kalbsbrühromor nachbrutzeln. Siehst du, auch die super Oldschool-Geschichte kommt wieder. Hätte ich auch, habe ich nicht
und
kommen
sehen. Jedenfalls hatte das Nobelhart und Schmutzig dazu eben animiert, einfach anders zu denken. Wenn sie selber eben anders denken, wie sie es in vielen Bereichen auch tun und wollen jetzt nicht ein 10-Gänge-Menü mehr anbieten, sondern ein 6-Gänge-Menü. Die Portion größer werden lassen, alles ein bisschen greifbarer, geschmackvoller. Und...
Was wolltest du eigentlich sagen, Silvia?
Wie kamen wir darauf? Mist!
Das ist schlecht, so ein Podcast Faden verlieren, das ist ja wirklich übel. Was könnte das jetzt krass sein? Wir wollten ausschweifen. Also der Ansatz war...
Wegen den alten... wegen der alten Zeiten,
und genau, der
Oldschool-Fragerei. Und ich lasse nichts auf Dieter Müller kommen. Und so kamen wir eigentlich darauf. Und ich finde den Weg von Billy Wagner sehr, sehr gut. Du hast mir zumindest per WhatsApp beigepflichtet. Und daher würde ich gerne dazu animieren, zumindest bei gewissen Lokalen, dass die ihre 13-gängige Menüfolge vielleicht nochmal überdenken. Weil das eigentliche Essen und Schmecken fehlt dabei. Apropos Oldschool, um darauf zurückzukommen, dafür habe ich dich an meiner Seite. Und wenn ich immer noch diesen Fehler mache, dass ich dir diese typische ARD-Frage stelle, also das kennst du das?
Ich habe da mal was vorbereitet.
Dann wärst du eigentlich mein Trainer, der sagen sollte, dafür kommst du aus der Branche, hey, wie können wir es sonst ein bisschen fetziger machen und nicht immer mich immer anpuppen. Also, du kennst es nicht wahrscheinlich, daher würde ich dir ganz gerne
einfach mal vermitteln. Darf ich dir mal was Neues zeigen? Wäre doch ein schöner Ansatz.
Darf ich dir mal was Altes zeigen? Ist vielleicht hier der passendere Ansatz. Und wie wenig Bewusstsein darüber herrscht, merke ich relativ häufig. Das Dekantieren selber ist ein unglaublich spannender und sehr angenehmer Vorgang, der dann auch die Karaffe am Tisch um eines mehr rechtfertigt. Und wenn du deine Weine künftig dekantieren möchtest, passiert ja meistens bei Rotweinen, die so 8-9 Jahre alt sind, dass die ein gewisses Depot haben, was ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal für den Wein ist. Nun kann man den Wein relativ sanft ausschenken oder man kann ihn dekantieren, also das Depot von den flüssigen Bestandteilen trennen sozusagen. Das Depot selber ist eigentlich sehr gut, wenn es in dem Wein ist, weil das spricht eigentlich für die Güte des Weines, weil es nichts anderes als verfestigte Farbpigmente sind. Also die Tanninen, die in dem Wein implantiert sind, saugen sozusagen oder magnetisieren diese Farbpigmente. Es entstehen ganz langsame Schlieren, die sich dann irgendwann am Boden absetzen. Die könnte man rein theoretisch auch essen oder trinken. Es gab sogar mal den einen oder anderen, der damit gemalt hat. Also vor 15 Jahren gab es Gemälde mit Lafite Rothschild, was ich auch durchaus reizvoll fand. Aber man kann sie eben auch vom Wein befreien oder den Wein von dem. Und das ist der Vorgang des Dekantierens. Dafür, hast du das schon mal gemacht, darf ich fragen? Okay, ich weiß nicht, ob du es richtig gemacht hast, weil ich dabei nicht zugegen war. Die meisten machen den ganz großen Fehler, dass sie die Banderole oben nicht abschneiden. Die würde ich durchaus abschneiden, weil sonst kann die anbrennen, weil ich ja diesen Dekantiervorgang meistens über einer Kerze habe. Heutzutage kann man auch eine Handyleuchte nehmen oder ein weißes Papier im etwas helleren Raum, das geht auch. Und dann schauen die meisten amüsanterweise durch den Flaschenhals. Und ich habe das ein oder andere Lehrbuch auch früher mal gelesen, wo empfohlen wird, man dekantiert durch den Flaschenhals, was Quatsch ist. Denn wenn das Depot im Flaschenhals ist, dann kommt es automatisch mit in die Karaffe rein, dann habe ich wieder den ganzen Mist in der Karaffe. Man sollte durch die Schulter schauen. Und am Anfang ist man ein bisschen verunsichert, wenn man anfängt zu dekantieren, wenn man eben nicht die Kerze auf der anderen Seite sieht oder wenn man das Licht nicht sehen kann. Ah, du trinkst aber schnell. Ist ja langsam auffällig. No comment. Aber wenn es soweit ist, dass langsam beim langsam Einschenken ich das Depot
bin nicht allein, das muss ich an der Stelle gestehen. Es ist noch
genügend Zeit, dass... Ach so, wir trinken.
Das kann ich nicht verraten.
Die Grüße
nicht genannt werden.
Okay. Okay. Dann ist noch genügend Zeit, dass man absetzen kann und das Depot nicht mit in die Karaffe reinkommt. Und es passiert unfassbar viel. Also nicht nur, dass der Wein sich entwickelt, man sollte die entsprechende Karaffengröße auch auf das Alter des Weines abstimmen. Denn je älter der Wein, umso schmäler sollte die Karaffe sein. Und
einfache Frage, warum?
Du rüst es auf. Ich rate zu mehr Karaffenkultur. Also mal eine etwas schmälere, mal etwas breitere. Weil der Sauerstoff den Wein massiv angreift. Also er kann ihm helfen, dass er sich öffnet, dass er sich entwickelt, dass sich verschiedene Aromenpigmente, Entschuldigung, dass sich verschiedene Arommoleküle entwickeln, dass Säuren sich harmonisieren, dass Ester sich entwickeln oder eben auch teilweise Kohlendioxid dem Wein entweichen kann, der durchaus als störend empfunden werden kann. Und darauf abgestimmt würde ich die Karaffe wählen, um meinem Empfinden nach die Sauerstoffzufuhr zu steuern. Also möchte ich viel oder wenig Sauerstoff haben. Wenn ich viel Sauerstoff haben möchte, also wenn zusätzlich eine Belüftung stattfinden sollte, würde ich eine mindestens anderthalb mal größere Karaffe nehmen. Also wenn ich eine 0,7er Flasche habe, würde ich mindestens eine Liter Karaffe nehmen. Mhm. Wenn ich überhaupt keinen Sauerstoff an den Wein rankommen lassen möchte, sondern lediglich diesen Trennvorgang haben möchte, dann eine extrem schmale Karaffe. Das erklärt auch, warum die klassischen Enten, wie du sie vielleicht aus den alten Restaurants, die es leider gar nicht mehr gibt, warum die diese sehr schmale Form haben, dass gerade mal die Flasche hineinpasst. Die Enten, ich finde das so schade, dass es keine Enten mehr gibt.
Was soll ich jetzt sagen? Mich zu Boden werfen?
Ich auch, ich nicht. Ich, keine Ahnung, ja.
Du bist also
Karaffieren ist was
ja
anderes.
Guck mal, Silvio. Also, pass mal auf. Ist ja das Spiel ist ja folgendes: Du bist halt der Oberexperte und der Schlaumeier und ich bin ein bisschen der Doofe und ich darf immer mal was fragen, ne? Und so, aber ich kann ja jetzt immer nicht immer sagen, dass ich irgendwie. Ja, gut, ich weiß das schon, ja, finde ich auch. Dann funktioniert das ja gar nicht.
Stimmt.
Da kriege ich immer ja. So,
Müssen jetzt echt eine andere Strategie
überlegen. Habe ich schon mehrfach angemerkt, aber du bist ja relativ. Du bist doch noch so ein bisschen, aber vielleicht das gibt sich auch, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten. Du bist noch so ein bisschen in dieser Weinbarbesitzer, bisschen Lehrerattitüde, so ein bisschen vortragshalber. Na, wissen Sie noch nicht? Nee, mache ich mal, erkläre ich Ihnen. Also, das wird aber, das wird.
Ne? Okay, du arbeitest mit mir. Da finde ich es aber jetzt schon mal sehr, sehr nicht vorteilhaft, dass du deinen Wein aus der Flasche mit einem Schraubverschluss einschenkst und nicht karaffierst. Weil beim Karaffieren hättest du den ganz großen Vorteil gehabt, dass du wahrscheinlich mehr von dem Wein hättest. Dass er trinkfreudiger wird, dass er fruchtpräsenter wird, dass er saftiger wird. Was trinkst du überhaupt?
Ein plain Grauburgunder. Ich muss gestehen, diesen Podcast bestreite ich ja aus meinem Büro heraus und ich finde das schon wirklich dekadent genug, dass wir hier über einen wirklich sehr großen Weinschrank verfügen und auch über anständige Gläser, also der dankenswerterweise der Firma Zier von einem gewissen Silvio Nietzsche gestiftet. Wenn ich jetzt hier auch noch so Dekanter hinstelle und irgendwie Gäste und Besuch bei mir im Büro habe, finde ich, dann verlieren hier alle völlig den Glauben. Und da kommt die Frage, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und die Frage stellt meine Frau ja sowieso, wenn ich morgens unser Zuhause verlasse. Insofern bin ich zufrieden, auch mit der gut temperierten Flasche aus meinem Weinschrank.
Apropos, liebe Grüße an deine Frau. Ich wollte sein wie deine Frau. Nach unserer letzten oder vorletzten Folge und habe das adaptiert, was sie selber macht, was du nicht machst. Kalt duschen. Mega. Also ich bin jetzt auch ein Kaltduscher geworden. Großartige Sache. Sag ihr einen lieben Gruß und danke für den Tipp.
Gerne.
Das kann ich jedem empfehlen. Am Anfang war es schlimm, es war die Angst vor der Angst und dann irgendwann wurde es schön und von dem her, ich mag es sehr gerne.
Ich war heute nach dem Tennis kurz in der Sauna und war dann auch noch. Ist auch das irgendwie, wenn jetzt.
Was machst du den ganzen Tag? Das ist die Frage. Ich war wenigstens bei der Messe und habe Wein getrunken, habe ein Weinglas-Seminar gehalten, habe mit Kollegen geredet. Es war übrigens großartig und ich verpflichte dich dazu, nächstes Jahr zur Prowein mitzukommen.
Wir haben das schon mal angehört.
Ich
bin da von mehreren Leuten auch schon eingeladen worden und also das ist alles ganz wunderbar. Ich war auch hier, ich weiß auch nicht, was dieser Tage mit mir los ist. Ich war auf der Internorga auch, die ist ja hier parallel in Hamburg.
Warst du?
Habe ich auch eingeladen, habe ich auch ausgesessen. ich weiß auch nicht. Ich durchdenke das mal, das Konzept. Aber mit der Prowein mit dir, das würde ich auf jeden Fall, zumal da wirklich viele Leute sind, die ich gerne treffen würde. Mit denen ich irgendwie so gefühlt gedatet bin. Also wir müssen das, du hast völlig recht, wir machen das. Ich gestehe, schreibe das ein und
wirklich sehr gerne. Und ich habe wieder einmal gemerkt, welche Wertigkeit und Wichtigkeit Messe hat. Also zum einen vom Connecten, vom Netzwerken, vom sich treffen, einfach ein Gläschen Wein miteinander trinken, sich mal wiedersehen. Und es ist dort schon recht geballt, was du auch dort probieren kannst an Wein. Also dass du die ganze Weinwelt, Griechenland liegt dir ja sehr nahe, Portugal, Kalifornien teilweise, oder Großbritannien ist groß am Auftrumpfen. Also daher, es war ein tolles Erlebnis und ich fand schade, dass ich früher abbrechen musste, um jetzt mich von dir beschimpfen zu lassen.
Oh Mensch, das ist jetzt nicht schlimm. Du kannst doch wieder hingehen. Ja, und wenn
sag mal, was ging das?
Düsseldorf ist auch mal sehr diszipliniert.
Ist gleich vorbei.
18 Uhr ist dann ja wirklich immer, da ist...
18 Uhr ist vorbei. Interessanterweise werden die Standpartys jetzt mittlerweile immer, also nach 18 Uhr, da kann man noch
zwei Stunden. Genau, bis 20 Uhr davon. Ich weiß, ich war ja auf der Boot. Das war also gefühlt für mich jetzt mein Messe genug fürs erste Quartal des Jahres. Und da war ich ja auch eine relativ lange Zeit. Und das stimmt, ne? Da ist 18 Uhr, zack, bumm, ist Feierabend, alle raus. Und dann ist 20 Uhr aber schon Kehr aus. Ne? Da ist wirklich dann auch fixi-foxi Feierabend. Und dann, finde ich, ist es natürlich dann immer mühsam, wenn du dann erst, ich weiß nicht, wo du welches Hotel du hattest, aber dann erst wieder zurück ins Hotel und dann nochmal los. Und es ist jetzt auch nicht so das perfekte Schlenderwetter. Also jetzt geht's ja schon fast in Düsseldorf. Aber ja, Messe ist immer so eine Sache. Es ist halt wirklich, wenn du dann, auch gerade wenn man früh kommt, wenn du dann direkt schon um 9 oder was dann da aufschlägst. Ich weiß gar nicht, wann macht sie offiziell auf? Um 10 dann?
Um 9, beste Trinkerzeit.
Das sind von 9 bis 18 Uhr so 9 Stunden in dieser Dauerbeschallung dieses Murmels von 2 Millionen Stimmen im Kopf irgendwie. Das finde ich schon. Da weißt du abends schon, was du gemacht hast.
Ja, und dann ist bei den Gastronomen ja so oder bei den Winzern, da geht das danach dann ja erst richtig los. Also die Restaurants sind ja hier noch massiver überfüllt und überlaufen. In den Zeiten, wenn die Prowein ist, als zu sonstigen Zeiten oder als wahrscheinlich zu Bootzeiten, wo man da gepflegt essen geht oder vielleicht einer auf die Kacke hauen
da
möchte.
Da kann ich jetzt direkt sagen.
Da ist dann richtig Weintrinken ja angesagt.
Hätte ich ja gar nicht gedacht, aber so Taucher zum Beispiel, ne? Hätte ich ja für so asketische, disziplinierte Leute gehalten. Aber so die Taucherpartys sind mein lieber Scholli. Da wird
nicht gekleckert.
Nee, da gibt es nicht viel zu erzählen, aber die lassen los. Also. Das taucht okay. Was.
Ja. Wenn ich größtes Volumen habe. Sehr schön. Oh, du. Jetzt holst du die Kamellen raus.
Genau.
Sehr gut, fett.
Von wegen blöde Sprüche. Es sei bei Nein, Instagram noch eine Sache, sei was empfohlen. Und zwar heißt es Perlen des Lokaljournalismus. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal empfohlen habe.
Ja.
Großartig. Ich kann nur jedem,
noch nie.
Das ist der Oberknaller und auch noch für richtig fetzige Häme, auch Hamburger Werbersupport, auch ein Oberhit. Unbedingt folgen, gibt es ab und an wirklich wunderschöne Dinge, aber das nur am Rande, von wegen Flachwitz Freitag.
Löst in mir auch des Öfteren ein Schmunzeln aus, also Perlen des
Lokaljournalismus
oder das? Ja, genau. Also wirklich großartig.
Also was mir heute gefallen hat, war dann quasi, hat ein Artikel beschrieben, dass also die ging irgendwie um Satelliten irgendwas und wenn dann die Sonne eben in 365 Tagen die Erde umkreist. Und dann Untersprung, ne? Und sie dreht sich doch. Ne? Also.
Gut. Sehr cool. Aber ich
mir ist schon aufgefallen, dass das falsch war, ne?
Im Büro.
Oder? Ich dachte, dass da in Dresden seid ja so erzkonservativ. Kann ja sein, dass sich das noch nicht durchgestellt hat. Wisst schon, der Kopernikus hat damit angefangen in der Galilee. Nee, also ja gut, okay. Aber ich glaube, der Papst ist inzwischen. Nee, das führt jetzt zu weit. Du wolltest auf jeden Fall über das Dekantieren.
Boah, das führt jetzt echt wirklich zu weit. Ich wollte was übers Lüften sagen.
Lüften? Ja, vielleicht musst du mal lüften,
den Sauerstoff rein. Ja, wenn du gerade im Büro bist, was übers Lüften erzählen. Und dass du unbedingt einen Dekanter im Büro oder eine Karaffe im Büro brauchst. Sollte ich dran arbeiten und beim Aufstock nicht nur an zu Hause denken, sondern auch ans Büro. Und das hat ja auch einen gewissen Stil, wenn du da aus der Karaffe einschenkst und dann einfach auch merkst, wie der Wein sich entwickelt. Und das, was ich immer ganz, ganz überzeugend und großartig finde, wenn man die Flaschen nur halb lüftet, also wenn man die Hälfte der Flaschen nur in die Karaffe gießt und dann zuerst aus der Karaffe trinkt und dann später aus der Flasche, weil du merkst,
also keine Gläser mehr.
Dass teilweise richtig... Nein, nicht aus, ja doch in Gläsern schon einschenkst, aber zuerst den Wein aus der Karaffe herausgenießt, siehst, wie er durch den Sauerstoff wirkt und dann aus der Flasche heraus. Oft wird auch gefragt, wie man entscheiden sollte, ob man jetzt zum Beispiel einen Rotwein lüften sollte oder nicht, also ob man ihn karaffieren sollte oder nicht. Und die Farbe ist der größte Indikator dabei. Also je dunkelfarbiger ein Wein ist, umso eher ein Ja, also umso eher ein Pro dekantieren oder Pro lüften. Weil die Farbpigmente den Wein als solche schützen vor der Oxidation, dass es ein bisschen langsamer passiert, dass der Wein oxidiert oder sich entwickelt. Hm. Könnte helfen. Und was ich auch ganz wichtig finde, um das vielleicht damit zu komplettieren, dass wenn du lüftest und dekantierst, dass du die Karaffe auswäschst. Also dass du ein kleines Schlückchen Wein hineingibst und die Karaffe vinierst. Weil da ist so viel Mist drin, so viel Spülmittelreste und. Die müssen erstmal rausgewaschen werden. Und das kannst du dem anderen ja zum Probieren geben.
Weil ich schon gestehe, wenn ich es wirklich ernst meine, dann spüle ich das mit heißem Wasser vorher. Also lange vorher.
Kannst du auch, aber ein Schlückchen Wein ist auch in Ordnung. Was ich auch interessant finde, wenn du wie im Büro zum Beispiel keine Karaffe hast, dass du den Wein in einer fast übertriebenen Menge, das ist dir auch sehr zuträglich, erstmal ins Glas einschenkst und das erstmal stehen lässt für eine halbe Stunde. Die Temperatur ist dann natürlich voll daneben. Aber der Wein entwickelt sich auf eine ganz, ganz einzigartige Weise. Und wenn du danach dann aus der Flasche den Wein nachschenkst, hast du nochmal ein anderes Weinerlebnis, was ich total überraschend und verrückt finde. Vielleicht nicht mit deinem Billow-Grauburgunder, den du gerade unten am Späti geholt hast, aber bei dem einen oder anderen
Wein. Ich habe nebenbei eine Tanke, Wein, also eine Shell, die haben wirklich ganz tolle Sachen.
Im Ernst? Ich habe noch nie eine Tankstelle gefunden, die wirklich irgendwie gute Weine hat. Witzigerweise gibt es einen Späti in Striesen, der durchaus den ein oder anderen guten Wein hat.
Ich war das mal ich aber, auf eine einer Produktion, jetzt lass mich lügen, das war in, da war an der Tanke gegenüber so ein Rewe, Minimarkt, Rewe, Edeka, also irgend so ein Ding. Und die hat,
irgend so ein Lidl.
Nee, also, ne? Und die hatten tatsächlich so, die Rotweine gingen so bis 20 Euro und die Weißweine so bis 15. Also da war auch Katui. Also so die größeren, teureren Brands aus Deutschland auch dabei. Fand ich nicht schlecht. Hm. Und also da fehlten auch ein paar Flaschen aus der Region. Fand ich gut. Also,
was ja eigentlich auch in anderen Ländern gang und gäbe ist, wenn du in Frankreich irgendwo bist, hast du ja teilweise sehr, sehr anständige, auch entweder kleinere oder größere Lokalitäten oder eben Supermärkte, wo du richtig
genial kommen kannst. Supermarkt, ja, aber
das können wir nur in Deutschland nicht.
Ich überlege gerade, in Italien an der Tanke gibt es überhaupt nichts. Also ist nicht davon auszugehen. Also muss ich mal prüfen.
Ich hatte in Frankreich da in der Tat schon Überraschungen. Weiß nicht, ob da jetzt irgendwie so ein Liquor Store mit angeschlossen war, aber es war so manches Mal, wo ich dachte, boah, und das hier neben dem Benzin? Naja, soll nicht unsere Sorge heute sein.
Sprittige Note,
ja. Kann ich dir noch irgendwas zum Karaffieren erzählen? Ich glaube, du bist heute durch, oder?
Ich bin eigentlich,
ich darf mich da für dich heute bei allen Zuhörern.
Ja, aber warte mal,
bei allen Zuhörern entschuldigen, das wird hier nichts mehr.
Warte mal, aber was ich tatsächlich einen interessanten Aspekt finde, wenn du schon so technisch über das Karaffieren und Dekantieren sprichst, was ist denn mit dieser ewigen Diskussion um Kristall, Glas oder sonst wie schräge Kulturen wie bei Eddie, also eine enorm faltete, gespreizte Oberfläche und um maximal Sauerstoff reinzukriegen. Also Glas, Kristall, Blech, was soll es sein? Was muss es sein?
Auf alle Fälle Glas. Also Glas, wir haben uns ja beim Eddie selber für Borosilikat entschieden, weil das ein Laborglas ist, was eine ganz, ganz extreme Borosilikat ist, ein Laborglas. Das ist das, was du bei den Reagenzgläschen auch hast, wenn du bei Onkel Doktor bist.
Ich gehe nie zum Arzt, die wollen mich immer nicht. Wenn ich komme rein, komme sagen, die gehen sie wieder.
Okay, was du früher im Chemieunterricht hattest, als du Chemieleistungskurs hattest.
Ich hatte genau. Nie Chemieleistungskurs, wirklich.
Und nicht. Das ist ein richtig dichtes Glas sozusagen. Und das sorgt dafür, dass die Oberfläche des Glases so glatt ist, dass zwar Sauerstoff in den Wein eingearbeitet werden kann, aber die Aromoleküle nicht herausgewirbelt werden. Und das ist eigentlich so das absolut optimale Glas für Dekanter, weil der Wein mit Sauerstoff untermalt wird, aber sich noch nicht wirklich entwickelt und dann im Glas entwickeln kann, wenn ich ihn schwenke. Also unbedingt Glas. Ich habe noch nie einen Dekanter aus Porzellan, obwohl das mal witzig wäre, weil du totale verrückte Formen machen könntest. Aus Blei wäre es kompletter Quatsch, weil ich denke, es ist geschmacksabgebend ist und auch keine gewisse Grundästhetik dabei hat. Nein, Glas, Glas, Glas. Geht nichts über Glas. Okay. Und dann mit möglichst, wenn ich dieses Belüften mache, mit möglichst viel Oberfläche. Wir haben es früher sogar, dieses sogenannte Doppeldekantieren oder Dreifachdekantieren. Das ist von einer Karaffe in die nächste und hin und her und immer zurück, um möglichst viel Sauerstoff zu unterspülen. Und dann zurück in die Flasche und lecker.
Mhm. Was machen wir jetzt mit der Information? Nee, aber aber okay, also Glas muss es sein, Edelstahl nicht, Porzellan auch nicht. Und die Form an sich ist egal, sagst du, Hauptsache das Ding hat Luft.
Möglichst viel Oberfläche. Sollte halt in gewisser Weise praktikabel sein. Es gibt ja so Dekanter, die wahnsinnig fancy aussehen, aber die kriegst du dann nicht wirklich sauber gemacht, wie die Mamba von Riedel. Es ist eine absolut witziger und sehr durchdachter Dekanter.
Genau. Und jedes Mal frage ich mich, wenn ich die in einem Restaurant stehe, das ist ja ganz oft drin, glaube ich auch eher nur so aus Dekozwecken, aber sieht man sehr, sehr oft und ich frage mich jedes Mal, wie zum Henker machst du das dauerhaft professionell sauber?
Na, sauber geht noch, aber es trocknet nicht aus. Du hast immer diesen,
diesen
Nebelfilm da drin, genau. Und das ist halt dann nicht so optimal. Man kann es mit dem Föhn dann trocken föhnen, aber es soll ja auch nicht Sinn des Ganzen sein.
Oder nehmt ihr dann irgendeinen ollen Rotwein und spülen vor?
Ja, das sagte ich ja vorhin, dass es grundsätzlich immer so sein sollte, dass du deine Karaffe ausspülen
mit deinem 1.000 Euro oder Feed fährst ja
nicht. Sie ist im stündlichen Gebrauch. Warum? Also du musst ja da keine 0,5 reinschenken, sondern du kannst ja da auch nur 2 cl und dann einfach gezielt das Ganze einfach auskleiden. Und dann ist die Karaffe schon voraromatisiert, was eigentlich dem Wein dann auch zuträglich ist und wodurch ich dann später noch einen umso intensiveren, angenehmeren Weingeschmack habe. Also von dem her, und was hast du gegen meinen 1.500 Euro teuren Lafite?
Nee, ist ja völlig in Ordnung. Gib den ruhig da. Gib den da ruhig rein. Das ist völlig in Ordnung.
Will ich gerne und künftig machen. Also daher, Form follows Function, sagt man, glaube ich, in eurer Welt.
Nee, was gut ist, es bleibt gut. Ne? Und außerdem, wie der Gastronom sagt, ich habe schon viel teurere Sachen kaputt gemacht. Sinne wünsche ich,
aber reicht's. Okay, in diesem Sinne wünsche ich auch. Lars, dir
Grüße an alle, würde ich sagen.
Viel Freude, guten Appetit.